Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben vor kurzem mal über das Nachsteuern im Bauvertrag gesprochen. Wir haben uns mal die VBB angeschaut und dort die Regelungen in § 1 Absatz 3 und 4 etwas näher angesehen. Und ich wiederhole nochmal kurz, § 1 Absatz 3, das betrifft die Änderungen des Bauentwurfs während der laufenden Baumaßnahme, also Änderungen, die man anordnet während einer laufenden Maßnahme, und 1 Absatz 4, das sind nicht vereinbarte Leistungen, die zusätzlich beauftragt werden. Wer das nochmal genauer nachhören möchte, dem sei unsere vorletzte Folge empfohlen. Wir haben dann jeweils am Ende dieser jeweiligen Regelungen gesagt, ja, so ganz umsonst kriegen wir das natürlich nicht als Auftraggeber, wir müssen da auch was dafür bezahlen. Und mit diesen Rechtsfolgen, mit diesen Kostenfolgen wollen wir uns heute mal befassen. Und wir machen das auch in der Reihenfolge, wie wir zuletzt die Regelungen in § 1 Absatz 3 und 4 behandelt haben. Wir fangen an mit Absatz 3, nämlich mit den Änderungen des Bauentwurfs. Und ich habe schon bei der letzten Folge gesagt, da lohnt es sich daneben, den § 2 Absatz 5 mal zu notieren, denn da ist die Rechtsfolge definiert. Und ich werde mal kurz, bevor wir gleich einsteigen, vorlesen, was da genau steht. Da heißt es nämlich, werden durch Änderung des Bauentwurfs, da wird also an diese Regelung angeknüpft, oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. Was genau beinhaltet eigentlich jetzt diese Regelung, Thorsten?
Wenn man es ganz simpel macht, steht da eigentlich nur, wenn der Auftraggeber in den Vertrag eingreift, was er im Bauvertrag ausnahmsweise darf, was ja sonst bei anderen Vertragstypen völlig untypisch wäre, weil da gilt der alte Vertragsgrundsatz Pacta sunt servanda, also geschlossene Verträge sind so einzuhalten, wie sie geschlossen sind. Und wenn eben jemand eingreift als Auftraggeber, dann muss er die Kostenfolgen tragen. So würde ich es mal ganz simpel runterbrechen. Und der zweite Satz, den du gerade noch vorgelesen hast, den sollte man auch immer noch rausstellen. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. Das bedeutet aber andersrum, wenn die Vereinbarung nicht vor der Ausführung getroffen wird, muss trotzdem gearbeitet werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Idealerweise einigt man sich vorher, aber der Auftraggeber hat die Möglichkeit, eine Anordnung zu treffen. Der Auftragnehmer muss dann die Arbeiten ausführen und übers Geld streitet man hinterher. Natürlich für den Auftraggeber auch mit dem Risiko, dass es dann vielleicht doch teurer ist, als er sich's gedacht hat. Aber wenn er eine Änderung braucht, ordnet er sie halt an. Aber um deine Ausgangsfrage nochmal kurz zu beantworten, eigentlich steht da, es gibt mehr Geld oder es gibt anderes Geld. Mehr ist es meistens, aber es ist anderes Geld, wenn der Auftraggeber in den Vertrag eingreift. Und ja, wie das Ganze dann im Handling funktioniert, da schweigt sich der Paragraph eigentlich weitestgehend aus. Da steht nur, naja, man muss die Mehr- oder Minderkosten berücksichtigen. Das ist eigentlich ziemlich logisch, weil wenn ich was ändere, fällt was weg, es kommt was anderes dazu, ich tausche irgendwas aus und die dabei entstehenden Mehr- oder Minderkosten, die muss ich ermitteln und dem neuen Preis zugrunde legen. Und dass das in der Praxis natürlich zu Diskussionen führt, ist fast selbstredend.
Ich glaube, wichtig ist auch die Formulierung, du hast vorhin schon mal erwähnt, es muss in den Vertrag angegriffen werden, das heißt, es muss durch die Änderung in die Grundlagen des Preises eingegriffen werden. Die müssen sich ändern. So steht es ja eigentlich drin. Werden durch Änderung des Bauentwurfs die Grundlagen des Preises geändert? Also das ist mal ganz wichtig. Das muss was sein, was wirklich so weit eingreift. Ja, und dann, Roman, würde man sagen, naja gut, Mehr- und Minderkosten, das schätzt man mal so Pi mal Daumen und dann ist schon gut. Wenn man das so liest, klingt das zumindest so einfach, aber in der Praxis ist es doch ein bisschen komplizierter.
Ja, mitunter begegnet einem das ja auch so. Man bekommt dann Nachträge vorgelegt oder Nachtragsangebote, also letztlich Angebote zur Vereinbarung dieses geänderten Preises. Und die sehen oftmals genauso aus, wie du es gerade sagst. Naja, da schreibt man halt mal eine Zahl hin und da hat man mal so eine Idee über den Daumen gepeilt. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, also gibt es da eine Zulage von 30 Euro pro Stück oder was auch immer. Und genau darum dreht sich's ja in der Regel beim Streit über Nachträge. wenn jedenfalls mal klar ist, was denn die Änderung inhaltlich sein soll, bleibt hinterher reichlich Potenzial, darüber zu diskutieren, was das jetzt für preisliche Folgen hat. Und da hat sich die Praxis etabliert, wie eigentlich im gesamten Gefüge des § 2 VBB, dass man im Preisgefüge der Kalkulation bleibt. Also sprich, wir kalkulieren, man spricht da so schön von der vorkalkulatorischen Preisvorschreibung, man kalkuliert so, wie der Preis kalkuliert worden wäre, wenn er bereits Bestandteil des Angebots gewesen wäre. Das ist natürlich ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Also man muss ein Stück weit mutmaßen. Der Unternehmer wird uns gerne oder wird dem Auftraggeber gerne erzählen, dass er, wenn er das gewusst hätte, natürlich ganz anders kalkuliert hätte und möchte sich von möglichst vielen für ihn dann vielleicht nicht mehr so vorteilhaften Faktoren trennen und lösen. Andersrum wird der Bauherr immer sagen, naja, die Änderung ist nicht so gewaltig. Und man wird sich aber in der Praxis häufig darauf einigen können, dass man, ich sag mal, jenseits der Zuschläge nur über die geänderten Einzelkosten der Teilleistungen spricht. Also sprich über die letztlich Stoffkosten, über die Lohnkosten, über die Gerätekosten. In der Regel sind es die Stoffkosten, die sich ändern, weil ich sage jetzt mal, da wird halt ein beispielsweise eine höherwertige Fliese gewählt oder andere Beschläge werden gewählt oder eine andere Wandfarbe wird gewählt und dabei, oder angeordnet, besser gesagt, nicht gewählt. Und dabei geht man in der Praxis im Grunde so vor, dass man den Preis zerlegt, herausrechnet, was kalkulatorisch angesetzt war für einen Preisbestandteil für das Material. Und dieser Preisbestandteil im ursprünglichen Preisverhältnis, im ursprünglichen Preisgefüge, wird dann ersetzt durch einen ähnlichen Preisbestandteil für das dann angeordnete Material.
Das heißt natürlich dann auch im Umkehrschluss, dass der Auftragnehmer nicht einfach nur hergehen kann und einen neuen Preis aufruft, sondern er muss ihn in gewisser Weise auch nachweisen. Also er muss irgendwie plausibilisieren, wie dieser Preis zustande kommt. Idealerweise bei der Methodik, die du gerade beschrieben hast, habe ich ja vielleicht eine Urkalkulation. Ich habe vielleicht ein Formblatt 223 aus dem Vergabehandbuch, mit dem ich dann halt Grundlagen habe, an die ich ansetzen kann. Und dann sieht man eben, mit welchem Preis jemand eingestiegen ist. Und es kann ja dann doch mal vorkommen, dass man in der Urkalkulation sieht, dass jemand halt einen relativ hohen oder niedrigen Preis bei einer Position drin hatte oder vielleicht auch für einen Bestandteil des Preises, zum Beispiel für die Stoffkosten, eben besondere Ansätze hatte. Und dann stellt sich schon die Frage, wie schreibe ich die jetzt konkret fort? Und nach der Methode, die wir nach wie vor für uns jedenfalls in Freistaat Bayern praktizieren, greifen wir dann eben auf diese Preisgrundlagen zurück und überlegen uns, wie würden die sich verändern auf Basis dessen, was wir in der Änderung vornehmen. Und dann ergibt sich halt auch wieder ein Preis. Und wenn wir es jetzt schon so ansprechen, ich glaube, da können wir dann nochmal eine ganz eigene Folge dazu machen. Es gibt ja ein wunderbares Urteil vom 8.8.2019 zum 2 Absatz 3, bei dem der BGH aber die Anwendung auf den 2.5 und 2.6, über die wir heute sprechen, gerade nicht entschieden hat. Auch im Nachgang hat es der BGH bis heute nicht entschieden, auch wenn die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte da durchaus inzwischen sehr differenziert ist, aber wir warten alle, ja, ich würde schon fast sagen, sehnsüchtig. Ich glaube, wir haben es sogar in unserer Wunschfolge für dieses Jahr mal angesprochen, dass der BGH sich zu dieser Frage äußert. Die wollen wir heute komplett ausklammern, weil das gibt mindestens eine komplette eigene Folge her und das wird unser Thema heute komplett überlagern. Aber ich glaube, ich kann für uns drei sprechen. Also solange der BGH nichts entschieden hat, sind wir der Auffassung, es gilt halt das, was immer gegolten hat, vorkalkulatorische Preisfortschreibung. Das war bislang nie falsch. Und wenn der BGH der Meinung ist, dass es doch anders gemacht werden sollte, dann muss es halt in irgendeinem Fall mal entscheiden.
Was ich übrigens, um dir dazu zu stimmen, völlig schmerzfrei sehe, nicht, dass hier der Eindruck entstehen soll, dass wir das alle irgendwie festhalten an Dingen, die über den Wortlaut hinausgehen. Im Gegenteil, ich bin da sehr aufgeschlossen für Klarheit in die eine wie in die andere Richtung, weil letztlich ist Klarheit mehr wert als die 5 Cent hin oder her, die man irgendwo dann in einer Verhandlung über Nachtragspreise sich spart oder nicht spart.
Also das kann man nur betonen. Wir haben es ja auch, glaube ich, in unserer Silvesterfolge ja angesprochen. Das ist für uns gerade das Schlimmste, dass man nicht weiß, wie die Rechtslage ist. Und das Problem ist halt, jetzt dem BGH vorzugreifen für eine Entscheidung, die man vielleicht erwarten kann und die dann doch nicht kommt oder doch nicht zukommt, wäre ja dann noch ungeschickter. Und Rechtsunsicherheit ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube, es ist für alle Baubeteiligten wichtig zu wissen, wie man es macht. Und insofern sind auch Auftraggeber, meine ich, gut beraten, von Anfang an klar anzusprechen, was sie tun tun werden. Und wenn ein Auftraggeber sagt, ich wende halt die alte Methodik weiterhin an, dann weiß der Auftragnehmer, entweder er richtet sich im Guten wie im Schlechten danach. Und wenn es ihm nicht passt, dann muss er halt vielleicht zum BGH. Und dann kann jeder sich vorher darauf einstellen, wie das Ganze läuft. Aber auch das ist eine gewisse Form von Rechtssicherheit. Aber BGH-Urteil wünschen wir uns sehr. Und ich bin genau wie du auch völlig schmerzfrei, was dann rauskommt.
Nochmal kurz zurück zum 2 Absatz 5. Da haben wir vorhin schon den Satz 2 kurz erwähnt. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. Du hast es vorhin schon angesprochen, Thorsten. Das heißt nicht, man legt erst dann los mit der geänderten Leistung, wenn eine Preisvereinbarung getroffen wurde. Das gibt Auftragnehmer, die eben sagen, nee, also ich mache erstmal gar nichts. Ich möchte erstmal wissen, was ich dafür bekomme. Ich will, dass dann Preis fest vereinbart ist. Erst dann lege ich los mit meiner Leistung. So ist es nicht gemeint. Es ist so eine Art Empfehlung, eine Sollvorschrift. Wenn man sich aber eben nicht einig wird, dann muss trotzdem der Auftragnehmer erstmal die Leistung erbringen und dann wird eben im Nachgang der Preis vereinbart oder festgelegt oder im schlimmsten Fall auch vielleicht durch einen Dritten, sei es jetzt im Rahmen eines 18-2-Verfahrens oder vielleicht sogar von einem Sachverständigen oder wie auch immer dann geschätzt oder festgelegt. Aber Fakt ist, man kann sich nicht hinter der Regelung verstecken und sagen, ohne Vereinbarung lege ich nicht los. Das kommt ja in der Praxis nach wie vor relativ häufig vor, diese Argumentation.
Und da kann man gleich nochmal ganz ans Ende der VOB springen. Die allerletzte Regelung, Paragraph 18 Absatz 5, Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen. Also das ist ein Punkt, der an der Stelle oft ganz, ganz wichtig wird. Wenn Auftragnehmer versuchen, da Druck zu machen nach dem Motto, erst dann, wenn der Preis steht, führe ich die Arbeiten aus, das funktioniert nicht.
Aber auch dazu können wir vielleicht mal eine gesonderte Folge machen, zusammen mit dem Zurückbehaltungsrecht, das gerne erhoben wird, wie das im Spannungsfeld steht, das Zurückbehaltungsrecht des Werkunternehmers gegen den eben von dir zitierten 18 Absatz 5. Das gibt sicher auch nochmal eine ganz spannende Folge.
Wir machen heute sehr viel Werbung für spätere Folgen, muss ich feststellen, aber ist gut so.
Also natürlich, wir wollen ja auch, dass weiter uns zugehört wird.
Wir müssen uns nur merken, dass wir die Folge auch wirklich machen dann, aber das, glaube ich, kriegen wir hin, ja.
Nein, unsere Zuhörerschaft wartet einfach 2-3 Jahre, dann haben wir es bestimmt auch schon geschafft.
Gut, schneller geht's dagegen jetzt mit 2 Absatz 6 weiter. Das ist nämlich die Rechtsfolge, die auch eine Rolle spielt. Dann, wenn zusätzliche Leistungen angeordnet werden, auch da gerne nochmal unsere vorletzte Folge anhören, um zu erfahren, was da genau dahinter sich verbirgt. Wir schauen wieder auf die Rechtsfolge. Da steht drin, in Absatz 6 Nummer 1 wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert. So hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Punkt. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. Vielleicht erstmal bis hierher. Also das heißt, er muss vorher sagen, ich setze das gerne um, ich erbringe gerne diese zusätzliche Leistung, aber ich will darauf hinweisen, ich kriege dafür mehr Geld. Ist das wirklich so banal, wie ich das jetzt gerade dargestellt habe?
So banal ist es und so selbstverständlich ist es auch, wenn man auf der Baustelle redet. Also ich sag mal, die Regelung hat eine Warnfunktion. Wenn man auf der Baustelle redet und sagt, ja und jetzt machst das und jetzt machst dies und das muss noch gemacht werden und da drüben, das muss auch noch erledigt werden, dann sollte der Unternehmer hier rechtzeitig schlicht und ergreifend sagen, in Ordnung, da schreibe ich dir einen Nachtrag. Damit man bei der Bauleitung, bei der Bauüberwachung Bescheid weiß und sagt, ah Moment, jetzt habe ich etwas angeschafft, das kostet Geld.
Und jetzt natürlich die Folgefrage, was, wenn der Auftragnehmer das nicht macht? Muss er dann umsonst leisten oder wie geht's dann weiter?
Also theoretisch, wenn man es ganz scharf sieht, ja, aber, und es kommt das ganz große Aber, in der Praxis wird kaum ein Auftragnehmer das Arbeiten beginnen, bevor er das Nachtragsangebot vorgelegt hat. Und allein wenn ein Nachtragsangebot vorliegt und da steht ein Eurobetrag drauf, ist diese Anforderung bereits erfüllt. Und dann wird es sicherlich noch Fälle geben, gibt es auch BGH-Entscheidungen in wirklich Extremfällen, wenn der Auftraggeber die Leistung ohnehin gebraucht hat und gar keine andere Möglichkeit gehabt hätte und die Information, dass es was kostet, nichts daran geändert hätte und er vielleicht noch fachkundig war, dann kann es vielleicht mal nicht drauf ankommen. Aber Auftragnehmer sind schon gut beraten, an der Stelle das Nachtragsangebot vorzulegen. Streitigkeiten dazu in der Praxis gibt es aber eigentlich kaum. Und ich möchte noch einen Aspekt mit reinbringen, den ich noch nie verstanden habe, warum die VOB diesen Gedanken bei 2.6 bringt und nicht bei 2.5. Weil das etwas, was ich zusätzlich kaufe, Geld kostet, das leuchtet per se ein. Also dass ich jetzt noch jemanden warnen muss, der was Zusätzliches kauft, dass es dann auch wirklich zusätzlich Geld kostet, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich aber in einen laufenden Bauvertrag eingreife und ich sage, ich möchte anstatt den blauen Fenstern die gelben Fenster, weil ich als Nichtfachmann vielleicht glaube, das ist kostenneutral, dann wäre es umso sinnvoller, wenn eine Warnung kommt und sagt, Achtung, die gelben Fenster sind aber viel teurer, weil ganz besondere Farbe. Und dort steht es nicht drin. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nie verstanden, warum die VOB genau den Punkt 2.6 rausgegriffen hat und nicht 2.5. Aber ja, weiß nicht, Roman, deine Erfahrungen in der Praxis, kein Thema, mit dem ich mich irgendwo beschäftigen würde.
Überhaupt kein Streit, nie.
Ist doch schön, dass wenigstens das mal in der Praxis funktioniert. Wir lesen weiter, Paragraph 2 Absatz 6 Nummer 2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren. Das klingt jetzt ein bisschen anders, aber es ist im Grunde doch eigentlich das gleiche Prinzip wie bei 2 Absatz 5, also eine Fortschreibung der kalkulierten Preise, oder ist es anders zu verstehen?
Es meint genau das Gleiche. Die Herausforderung bei den zusätzlichen Leistungen ist nur immer eine ähnliche Leistung zu finden, von der sich ein Preis ableiten lässt. Das sieht man ja auch hier, du hast die Nummer 2 gerade vorgelesen. Das heißt, man braucht die Grundlagen der Preisermittlung der vertraglichen Leistung und dafür braucht man natürlich eine vertragliche Leistung, die Grundlagen enthält, mit denen ich etwas anfangen kann. Also ganz blöd gesagt, wenn überhaupt kein Mauerwerk im Vertrag ist, dann werde ich keinen Mauerwerkspreis finden im gesamten Vertrag, aus dem ich ein Mauerwerk, das ich jetzt zusätzlich anordne, egal wie das dann beschaffen ist, ich ableiten kann. Was immer bleibt, sind natürlich die Zuschläge, sind Mittellöhne und ähnliche Dinge, wobei man auch darüber diskutieren kann, ob dann bei anderen Zusammensetzungen der Mannschaft vor Ort Mittellöhne sich verändern bei zusätzlichen Leistungen. Aber grundsätzlich ist der Mechanismus, wie du schon sagst, Andreas, der gleiche wie im 2 Absatz 5.
Der BGH hat ja auch in vielen Entscheidungen in der Vergangenheit ganz gerne gesagt, die Vergütungsfolge ergibt sich aus den Regelungen 2 Absatz 5 und 6 und hat dann auch gerne mal offen gelassen, ob es denn eine zusätzliche oder geänderte Leistung war, weil bis auf diesen Umstand, dass ich diese Ankündigungspflicht habe, dass da Kosten entstehen, habe ich ja keine Unterschiede. Und wenn es in der Literatur manche, sage ich, ein bisschen daran runddoktern und überlegen, ob man vielleicht auch mit Blick auf diese Geschichte, die wir vorhin ausgeklammert haben, 8.8.2019, Unterschiede reinlesen will, dann stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare aus der Praxis auf, weil wenn bei geänderten und zusätzlichen Leistungen wirklich unterschiedliche Regelungen gelten würden, dann kommt dieser Abgrenzung, ob etwas was Geändertes oder was Zusätzliches ist, plötzlich eine wahnsinnige Bedeutung zu. Und der Übergang ist natürlich völlig fließend. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, wenn ich von einem Fenster ausgehe und ich mache aus einem eckigen Fenster ein rundes Fenster. Ich mache aus dem Holzrahmen einen Metallrahmen. Ich mache aus der gelben Farbe eine blaue Farbe. Und irgendwann mache ich es bodentief. Ja, ist es dann jetzt eine Tür oder was ist es denn jetzt? Und jetzt kann man sich irgendwann die Frage stellen, an welchem Punkt ist es was anderes geworden? Also wirklich was ganz Neues und ich habe was Zusätzliches? Oder ist es immer noch eine Änderung? Und diese Unterscheidung, wenn die am Schluss rechtlich wichtig wird, dann kommen wir in den Bereich, der wirklich nicht mehr schön ist. Und ich finde, die zwei Themen sollten im Ergebnis gleich laufen, dass die VOB für diese beiden Umstände unterschiedliche Wörter verwendet, um aus meiner Sicht genau dasselbe zu regeln, ist insofern unglücklich, aber durch Auslegung über die letzten Jahre eigentlich nie ein Problem gewesen. Und ich will inständig hoffen, dass es auch weiterhin kein Problem bleibt.
Da bin ich ganz bei dir, Thorsten. Das ist nämlich genau der Punkt. In der Praxis lassen sich die Fälle geänderte und zusätzliche Leistung oft überhaupt nicht abgrenzen. Das ist wirklich ein vollkommen fernliegender Streit in sehr vielen Grenzfällen. Und zum Glück können wir auf beide Fallgruppen die gleichen Regelungen anwenden, um dann Nachtragspreise zu ermitteln. Sonst würden wir wirklich in den Wald kommen.
Und auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass die Vereinbarung des Preises nach dem Wortlaut hier möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren ist. Und das möglichst, das heißt genau das Gleiche wie bei 2 Absatz 5, das ist nämlich eine Soll-Vorschrift. Man sollte versuchen, die zu vereinbaren, die neuen Preise. Aber wenn es nicht gelingt, dann ist trotzdem erstmal die Leistung zu erbringen. Da können wir auf das verweisen, was wir vorhin schon bei 2 Absatz 5 gesagt haben. Ja, soweit mal unser Ausflug in die Kostenfolgen der Nachsteuerung im Bauvertrag, mal knapp zusammengefasst. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.